Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Magdalena Neubig im Studio. Schönen guten Tag. Wer wird beatmet und wer nicht? Diese Frage mussten sich Ärztinnen und Ärzte in einem Krankenhaus in Zittau offenbar bereits stellen. Wir sprechen darüber gleich mit unserem Sachsen-Korrespondenten. Der Bundestag will heute noch ein Gesetz verabschieden, mit dem die Beschäftigten der Fleischindustrie in Zukunft besser geschützt werden. Auch dazu gleich mehr. Und zum Ende der Sendung werfen wir noch einen Blick nach Tübingen. Dort organisiert eine Ärztin Schnelltests, damit sich Angehörige testen lassen können, bevor sie an Weihnachten zum Beispiel ihre Großeltern besuchen. Das Robert-Koch-Institut hat heute erneut einen traurigen Höchstwert bekannt gegeben. 952 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden mit oder an Corona gestorben. Um das Leben von fast 4.700 Covid-Patienten wird derzeit noch auf den Intensivstationen gekämpft und mehr als die Hälfte davon muss beatmet werden. Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder davon berichtet, dass die Kliniken mehr und mehr an ihre Belastungsgrenzen kommen. Gestern hatte ein Arzt eines Klinikums in Zittau sogar gesagt, dass dort schon abgewogen werden musste, wer beatmet wird und wer nicht. Heute werden diese Aussagen in einer Pressemitteilung des Klinikums nicht direkt bestätigt, aber es heißt, dass das Personal dort an die Grenzen des Leistbaren stößt. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten in Sachsen, Alexander Moritz. Herr Moritz, was genau ist der Hintergrund zu dieser Aussage über die Triage?
Es gab gestern eine Online-Bürgerveranstaltung für Menschen aus Zittau, an der eben auch der medizinische Leiter der Klinik dort teilgenommen hat. Und der, Sie haben es eben gesagt, hat eben davon gesprochen, dass man dort schon mehrfach in eine Situation gekommen ist, die er in diesem Zusammenhang als Triage beschrieben hat. Also, dass Patienten nicht für alle Patienten Sauerstoffbeatmung vorhanden war, vor allen Dingen nicht das Pflegepersonal dafür vorhanden war und dass man deswegen entscheiden musste, wem man wie zuerst hilft. Das Ganze ist auch durch unsere Berichterstattung hat sehr weite Kreise gezogen heute. Inzwischen gibt es diese Stellungnahme des Klinikums, die da so ein bisschen zurückrudern, würde ich es nicht nennen, aber die versuchen da ein bisschen den Kontext zu geben. Und auch der Landrat hat mittlerweile gesagt, des Landkreises Görlitz, wo Zittau eben dazugehört, dass man keine Panik schüren möchte, weil das Ganze sich eben in einem Rahmen abspielt von, mir wurde es erklärt, als normale medizinische Tätigkeit. Also dass es durchaus immer so ist, dass Medizinerinnen und Mediziner natürlich bei jedem einzelnen Patienten entscheiden, welche Art von Behandlung noch sinnvoll ist, insbesondere wenn es sehr, sehr alte Patienten sind mit vielen weiteren Erkrankungen. Natürlich versucht man denen die beste Behandlung angedeihen zu lassen, aber es ging dann auch konkret um die Frage, was tut man, wenn eben in Zittau selbst in einem Moment nur noch ein beatmungsfähiges Bett frei ist und zwei Patienten, das ist wohl passiert, gleichzeitig behandelt werden müssten, dann gibt es die Möglichkeit, diese Patienten zu verlegen in andere Krankenhäuser, wo es noch Kapazitäten gibt, nach Dresden, nach Leipzig, mit einem Krankenwagen oder einem Hubschrauber. Es ist, insofern gibt es also noch keinen Notstand in den Kliniken, auch wenn man sich in diese Richtung bewegt, aber es ist eine medizinische Entscheidung, dann zu sagen, ist dieser Transport im Sinne der Patienten sinnvoll, weil während des Transports, das ist eine Belastung für den Organismus, da kann die Beatmung auch nicht so gut sichergestellt werden wie auf einem Beatmungsbett in einer Intensivstation. Insofern ist man vor diese Entscheidung gestellt. Das passiert aber jetzt nicht nur in Zittau, sondern das ist wohl Teil der normalen ärztlichen Arbeit, so wurde mir das erklärt. Und insofern hat dieser Begriff Triage, der ist medizinisch offenbar nicht ganz korrekt in diesem Zusammenhang, hat aber jetzt für sehr viel Aufsehen gesorgt.
Ja, es gab in den letzten Tagen schon Berichte, dass eben auch Patienten länger durch die Gegend gefahren mussten werden, bis ein freies Bett gefunden wurde. Wie ist denn die Lage in Sachsen? Sind die Kliniken überlastet oder ist es auch wirklich möglich, Covid-Patienten zu verlegen, auch in Krankenhäuser, wo es eben noch Beatmungsbetten gibt, wo auch das Personal noch vorhanden ist, um sich darum zu kümmern?
Es war bisher immer so, dass Betten vorhanden sind. Diese Information habe ich bekommen von der zentralen Leitstelle hier in Ostsachsen, die eben quasi Anlaufpunkt für die Kliniken ist, die und auch für die Rettungswagen, die dann Betten zuweist und sagt, diese Person kann zum Beispiel nach Leipzig transportiert werden, dort gibt es noch Kapazitäten. Insofern ist man noch nicht über diese Schwelle drüber und noch gar nicht so weit wie in Bergamo, also dass dort die Krankenhäuser völlig überlastet sind. Aber das sagen auch alle, die Situation ist hier sehr angespannt. Und was eben Sorge bereitet, ist, dass die Infektionszahlen ja noch sehr lange sehr hoch waren hier. Also gerade im Landkreis Görlitz, da sind wir ja jetzt aktuell bei einer 7-Tage-Inzidenz von 644. Die hat sich also noch nicht merklich nach unten bewegt, obwohl in Sachsen der Lockdown ja schon seit Montag gilt. Gut, da muss man noch ein bisschen abwarten, bis sich das in den Zahlen dort sichtbar wird. Trotzdem interpretiert die Gesundheitsministerin Petra Köpping diese Aussage des Arztes zur Triage schon als eine sehr schwerwiegende Aussage.
Dass wir eine sehr schwierige Lage in Sachsen haben, das sagen wir nicht erst seit heute. Ich glaube, das ist allen bekannt. Und deswegen glaube ich, dass es in Zittau ein Warnruf war, dass man einen Weckruf gestartet hat, dass man gesagt hat, wir wissen bald nicht mehr, wie wir Patienten versorgen sollen.
Bisher ist es so, nur noch ein Satz dazu, dass die meisten Patienten noch in Sachsen selbst versorgt werden können. Es gab einzelne Patienten, die nach Brandenburg ausgeflogen oder dort in Kliniken gekommen sind.
Ja, Informationen waren das von unserem Sachsen-Korrespondenten Alexander Moritz. Die deutsche Fleischindustrie war zu Beginn der Pandemie viel in den Schlagzeilen. Mangelnde Hygiene und zu enge Unterkünfte führten dazu, dass sich damals tausende Mitarbeiter infizierten. Und obwohl es diese schlechten Arbeitsbedingungen auch schon vor der Pandemie gab, die Öffentlichkeit wurde erst in den vergangenen Monaten wieder verstärkt darauf aufmerksam. Arbeitsminister Hubertus Heil hatte als Reaktion auf die Massenausbrüche dann auch angekündigt, in der Fleischindustrie aufräumen zu wollen. Und er hat sein Versprechen offenbar gehalten. Denn heute verabschiedet der Bundestag ein neues Gesetz, das ab dem 1. Januar gelten soll. Auf die Industrie kommen damit große Veränderungen zu. Werner Nording berichtet aus einer Fleischfabrik in Südoldenburg.
Die riesige Verarbeitungshalle der Fleischfabrik Danish Crown in Essen-Oldenburg ist halb so groß wie ein Fußballplatz. Schlachter sind gerade dabei, Schultern, Kotelett und Bäuche fein zu zerlegen. Mit seinen 1700 Mitarbeitenden ist Danish Crown der viertgrößte Schweineschlachtkonzern in Deutschland. Noch bis vor kurzem waren hier 1000 Personen als Werk- und Leiharbeiter beschäftigt. Geschäftsführer Andreas Rode leitet den Betrieb seit 2016.
Also ich sag mal generell, wir haben die Mitarbeiter immer fair behandelt, auch zu Zeiten des Werkvertrages. Und dementsprechend können wir während der Phase auch nichts Negatives zu unseren Werkvertragspartnern sagen,
behauptet der Geschäftsführer. Danish Crown ist das einzige Unternehmen, das mit dem Deutschlandfunk zum Thema Werkarbeiter spricht. Doch der Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten in der Region Oldenburg-Ostfriesland, Matthias Brümmer, widerspricht dem Betriebschef entschieden. Die Werk- und Leiharbeiter seien auch bei Danish Crown in Essen-Oldenburg, wie überall in der Fleischindustrie, niemals fair behandelt worden.
Dort haben wir immer wieder feststellen dürfen, dass die Beschäftigten nicht korrekt bezahlt worden sind, dass sie ihre Stunden nicht so bekommen haben, wie sie sie auch nicht hätten bekommen müssen, dass die Unterbringung schlecht gewesen ist und dass es viele andere Verstöße auch in Bezug auf Arbeitszeit oder sonstige Sozialbedingungen gegeben hat.
Auf die massiven Vorwürfe will Rode nicht eingehen. Doch im Vergleich zu anderen Fleischkonzernen hat Danish Crown schon eher auf die Kritik an den Arbeitsbedingungen in den Großschlachtereien reagiert.
Also wir sind vor 2 Jahren gestartet, ja, und haben circa vor einem Jahr schon 60% der Beschäftigten direkt beschäftigt, ohne Werkvertrag.
Damit kommt das Unternehmen dem Arbeitsschutzkontrollgesetz zuvor, mit dem der Deutsche Bundestag heute Werkverträge und Leiharbeit verbietet. Allein in Südoldenburg geht die Zahl der Werk- und Leiharbeiter in den großen Fleischfabriken in die Zehntausende. Für Josef Kleier von der Beratungsstelle für Arbeitsmigranten beim Caritas-Sozialwerk in Lohne und Kloppenburg gleicht das Verbot von Werkverträgen und Zeitarbeit in der Fleischindustrie einer Zeitenwende.
Damit konnte 2017, 18, 19 niemand rechnen und auch zu Beginn dieses Jahres hat nicht im Traum jemand daran gedacht, dass es zu einer Entwicklung wie dieser jetzt kommt. Der Mitarbeiter aus Rumänien oder Bulgarien wird Kollege in dem Betrieb. Die Menschen bekommen ein Gesicht.
Der Corona-Skandal rund um die Fleischbetriebe Tönnies und Westfleisch haben den Anstoß gegeben. Der Bundestag will heute beschließen, dass ab 1. Januar Großschlachtereien bundesweit alle Arbeiter mit Werkverträgen fest anstellen müssen. Ausgenommen sind Handwerksbetriebe mit bis zu 49 Beschäftigten. Kleier vom Caritas-Sozialwerk hofft, dass auch Unterkünfte mit Wuchermieten künftig der Vergangenheit angehören.
Unterbringungen, die nicht unbedingt menschenwürdig sind und auch von den Kosten her nicht angemessen sind. Hier sind natürlich die Unternehmen gefordert, Abhilfe zu schaffen.
Das neue Arbeitsschutzkontrollgesetz von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sei überfällig gewesen, meint Gewerkschafter Brümmer. Allerdings müsse den Betrieben weiter scharf auf die Finger geschaut werden.
Wir wollen, dass die Betriebe einmal mindestens jährlich, jeder Betrieb kontrolliert werden müsste. Denn diese Industrie muss sehr, sehr eng geführt werden.
Kontrollen nur alle 5 Jahre, wie im Gesetz vorgesehen, seien nicht akzeptabel, nur weil man es bei der zuständigen Finanzkontrolle Schwarzarbeit in den letzten Jahren versäumt habe, genügend Personal auszubilden. 30 Jahre lang seien in das Milliardengeschäft der Fleischindustrie große Summen am Fiskus und den Sozialversicherungen vorbeigegangen. Auch wenn Danish Crown die Werkverträge früher als andere abgeschafft hat, mit der billigen Leiharbeit würde der Konzern gerne weitermachen, um Auftragsspitzen abzufedern. Zeitverträge für Festangestellte sind Geschäftsführer Rohde einfach zu teuer.
Die Leiharbeit ist ab dem 1.4. ja leider nur auf 4 Monate begrenzt. Und wir am Standort benötigen die Leiharbeiter ja auch für 6 bis 8 Monate,
sagt Rohde. Doch dazu müsste der Firmenchef mit der Gewerkschaft einen Tarifvertrag abschließen. Und den gibt es nur unter bestimmten Voraussetzungen, sagt Brümmer von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten.
Wir sind nur dazu bereit, darüber überhaupt erstmal zu reden. Wenn es ein klares Bekenntnis dieser Industrie dazu gibt, mit uns Entgelt und die Rahmenbedingungen endlich zu regeln, und zwar bundeseinheitlich.
Die Arbeitsbedingungen in den deutschen Fleischfabriken nachhaltig zu verbessern, ist ein langer Prozess. Das Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit durch den Bundestag kann heute nur der erste Schritt sein.
Leben mit dem Virus.
Perspektiven in der Pandemie.
An Weihnachten will wohl niemand ganz alleine zu Hause sein. Man sagt nicht ohne Grund, dass es das Fest der Liebe und auch der Familie ist. Dieses Jahr ist es aber Abwägungssache, wen wir treffen und wen lieber doch nicht. In unserer Serie Leben mit dem Virus, Perspektiven in der Pandemie, stellen wir jede Woche Menschen vor, die versuchen, das Beste aus dieser harten Zeit zu machen. Heute schauen wir nach Tübingen. Dort versucht eine Ärztin dafür zu sorgen, dass Weihnachten vor allem für ältere Menschen doch kein so einsames Fest wird. Sie bietet deshalb mehrere Wochen lang kostenlose Schnelltests an. Auf dem Marktplatz der Stadt können sich Angehörige testen lassen und so sicherstellen, dass sie zumindest für den Moment kein Covid-19 haben. Über die Aktion berichtet Thomas Wagner.
Geburtsdatum einmal noch bitte.
21. Juni 07.
07?
Ja.
Damit können die in etwa 20 Minuten wiederkommen. Das Ergebnis bekommen die dann hinterm Auto mitgeteilt.
Erst ein paar Minuten Schlange stehen auf dem Tübinger Marktplatz, dann geht alles ganz schnell. Kilian Brucklacher begleitet seinen Sohn bis hin zum Stuhl vor einem großen Rotkreuzfahrzeug. Eine Frau tritt im Schutzanzug heran und fährt dem Jungen mit einem langen Stäbchen in den Hals.
Ich bin täglich hier. Ich nehme den Abstrich. Sehr wichtig für die jungen Leute. Man sieht es immer wieder, dass auch da Positive dabei sind.
Corona-positiv, meint Christa Lucke, Vorsitzende des Tübinger Kreis-Seniorenrates und ehrenamtliche Helferin bei einer ungewöhnlichen Aktion. Der Name? Stille Nacht, einsame Nacht. Muss nicht sein. Es geht darum, dass ältere Mitmenschen von ihren Enkeln, von ihren Nichten und Neffen, ja überhaupt von ihren Verwandten besucht werden können, ohne eine Infektion fürchten zu müssen. Das ist möglich, weil der Weg zu Oma und Opa erstmal bei den Schnelltests auf dem Tübinger Marktplatz vorbeiführt. Ohne Voranmeldung, ohne Testgebühr. Christa Lucke.
Die Aktion hier machen wir ja extra dafür, dass die Senioren nicht alleine sind, sondern dass sie von Angehörigen besucht werden können oder sie zu Angehörigen gehen können.
Mich hat vor 2 Tagen eine Frau angerufen, die hat richtig geweint und hat gesagt, sie möchte sich bei mir total bedanken. Ich könnte mir nicht vorstellen, wir hätten ihr damit Weihnachten gerettet, weil ihre Angehörigen kommen können.
Weißer Kittel, Maske, mal das Handy am Ohr, mal selbst das Teststäbchen in der Hand. Dr. Lisa Federle kennt an diesem Nachmittag keine Pause. Umtriebig läuft die zwischen den Testpersonen, die mit aufgesperrten Mündern auf den Stühlen sitzen, und dem Rotkreuzwagen geschäftig hin und her. Die Notärztin und Vorsitzende des Rotkreuzverbandes Tübingen hat die Schnelltestaktion ins Leben gerufen. Eine Aktion, die eingebettet ist in das sogenannte Tübinger Modell zum Umgang mit der Corona-Pandemie. Dazu gehören unter anderem Schnelltests für die Altenheime der Stadt.
Aber 90% der alten Menschen leben zu Hause und die werden eben nicht geschützt, wenn die Angehörigen kommen, und dafür sind wir da. Deswegen bieten wir den kostenlosen Schnelltest an, damit sie die ganzen Feiertage, aber auch die Vorweihnachtstage und Weihnachten zu ihren Angehörigen gehen können und den Großvater oder Großmutter eben nicht anstecken.
Wichtig dabei, diejenigen, die zu den Schnelltests kommen, sollten dies erst kurz vor ihrem geplanten Verwandtenbesuch tun. Denn jeder Tag, der zwischen Test und Verwandtenbesuch liegt, stellt ein neues Infektionsrisiko dar. Deswegen steht Lisa Federle mit ihrem Team sowohl in der Adventszeit, aber auch unmittelbar vor Weihnachten und sogar in den Tagen und Wochen danach bereit.
Die beschützen dadurch natürlich auch ihre Angehörigen und bringen das Virus zumindest zu 95% nicht mit. Das ist also eine große Sicherheit.
Ja, also es war halt in die Nase rein, ein Stäbchen. Ich dachte eigentlich Mund, aber also es hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein Unterwasserpurzelbaum verkehrt rum. Das ist irgendwie unangenehm, aber doch nicht schlimm.
Daniel Lutz, gut eingepackt in seinen Wintermantel, hat ebenfalls auf dem Stuhl vor dem Rotkreuz-Auto Platz genommen und sich unter freiem Himmel testen lassen.
Also ich finde, das ist eine sehr gute Sache. So, wenn es die Möglichkeit gibt, dann sollte man das schon ausweiten.
Und die Aktion wird ausgeweitet, zumindest in Baden-Württemberg.
Inzwischen wird es ja im ganzen Land geplant, am 23. und 24. zu machen. Das hat der Sozialminister aufgenommen.
Die Tübinger kennen das schon. Wenn Lisa Federle überzeugt ist von einer Sache, dann überzeugt sie auch andere davon, bis hin zum Sozialminister in Stuttgart. Und das ist nicht nur seit Beginn der Corona-Krise so. 2015 wurde sie bekannt, als sie sich in ihrem zur mobilen Arztpraxis umgebauten Wohnwagen um Flüchtlinge kümmerte. Heute heißt der Wohnwagen Corona-Mobil, und bereits im Mai fuhr sie damit von Altenheim zu Pflegeheim, testete die Bewohnerinnen und Bewohner auf das Virus. Für die agile N50erin aus Tübingen Ansporn genug, weiterzumachen mit ihren Corona-Schnelltests. Damit will sie dazu beitragen, Mitmenschen vor dem Coronavirus zu retten und das zu minimieren, was sie selbst Kollateralschaden nennt.
Kollateralschaden ist einfach, wenn jemand an Weihnachten über 80 ist und alleine ist und dann depressiv wird. Und ich habe ganz oft erlebt, dass Leute, die einsam waren, da wirklich depressiv geworden sind. Und das möchte ich einfach vermeiden.
Lisa Federle im Beitrag von Thomas Wagner über kostenlose Corona-Schnelltests in Tübingen. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere. Heute geht es dort unter anderem um die umstrittene Besetzung einer Professur an der Uni Halle. Der Vorwurf der Vetternwirtschaft steht hier im Raum. Mein Name ist Magdalena Neubig. Ihnen noch einen schönen Tag.